Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Berliner Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung und ehemalige Auslandskorrespondentin in Moskau ist mein Gast heute, Sonja Cekri. Frau Cekri, ich habe es gerade schon angedeutet, Sie sind gerade erst aus der Ukraine wiedergekommen. Sie haben sich dort umgesehen in weiten Teilen des Landes, sind viel rumgereist. Erstmal die Frage, wie einfach oder schwer ist es denn, da dann wieder wegzufahren?
Also es ist schwer insofern, als es mir immer so geht, dass ich den Eindruck habe, ich lasse die Leute im Stich. Ich bin in Kharkiv gewesen relativ lange und der Stadt geht es nicht gut. Die ist sehr beschossen worden über den Sommer. Die Schaufenster sind verrammelt, kaum Cafés, kaum Restaurants, abends keine Straßenbeleuchtung. Die Stadt erlischt abends. Und man weiß, dass der Winter hart wird und in der Situation, wenn man sozusagen weiß, was auf die Leute zukommt, und man spürt auch die Angst und die Leute äußern diese Angst und dann einfach zu sagen, ich muss aber jetzt zurückfahren und bei uns ist das nicht so, das fällt mir tatsächlich immer sehr schwer.
Und wie, wenn wir weiter bei der Situation vor Ort bei den Menschen bleiben, es gibt ja momentan immer, ich kann das natürlich nur aus der Entfernung lesen, die Berichte der Menschen, die sehr weitflächig ohne Strom auskommen müssen. Wie geht's den Menschen dort?
Also die Älteren sagen, dass, also alle sind natürlich voller Widerstandsgeist, weil sie sagen, das schaffen wir auch noch. Die Älteren sagen, na ja, in den 90ern, als es der Ukraine so schlecht ging, da haben wir ja auch immer mal Stromausfälle gehabt und die Leute wappnen sich. Also sie kaufen Generatoren, sie kaufen so kleine Burjuika heißt das, das sind so kleine metallene Öfen, die werden mit Holz befeuert, die kann man auch noch irgendwo aufstellen draußen so kleine Heizstrahler oder sowas, aber sie schauen schon mit großem Unbehagen auf diese Zeit. Also das ist schon das Thema Nummer eins in Kharkiv auf jeden Fall und in Kiew, wo es bislang noch besser war, ist es das auch.
Ich habe mal geschaut, worüber Sie auch sonst in der Zeit berichtet haben. Unter anderem haben Sie über ukrainische Folteropfer geschrieben. Sie haben sich mit einem Mann unterhalten, der wurde dreimal von den Russen festgehalten, unterschiedlich lang. Und Sie beginnen Ihren Text mit den Worten, mit seinen Worten oder übersetzen seine Worte. Und er beschreibt da nämlich Momente des Glücks, die er empfunden hat, wenn die Täter ihn, das Opfer, nach dem Foltern in die Ecke geworfen haben und er dann wusste, jetzt habe ich erstmal meine Ruhe. Während ich das jetzt sage, zieht sich bei mir innerlich auch wieder was zusammen, weil ich dieses Paradoxon zwischen dem Glück, was da einer empfinden kann, offensichtlich in der Folterkammer, überhaupt nicht zusammenkriege.
Ja, das ist auch so. Also das ist genau das, was er gesagt hat. Und auch hinterher kommt ja dieses Zitat, das war wunderbar, aber er hat es genauso formuliert. Und er hat dann auch irgendwann später gesagt, er trifft heute ehemalige Opfer, die auch mit ihm in diesen Zellen gesessen haben. Einmal war das auch ein Kindergarten. Da hat er gesagt, da habe ich rausgeguckt, wenn sie mich geschlagen haben und ich habe den Spielplatz gesehen. Aber das sind solche extremen Erfahrungen, die sich auch kein Mensch vorstellen kann, der das nicht durchlebt hat. Und ich habe ihn auch gefragt, es gibt ja dieses Wort von Jean Améry, wer der Folter erlag, der wird nicht mehr heimisch in dieser Welt. Und ich habe ihn auch gefragt, wie ist das bei Ihnen? Ist bei Ihnen in dieser Zeit, der war einmal 16 Tage in einem dieser Lager, ist da so etwas zerbrochen wie ein Urvertrauen in den Menschen, dass der Mitmensch kein Täter ist und kein Schinder? Und dann hat er gesagt, das war ein sehr gläubiger Mensch. Nein, sagt er, das soweit ist das bei ihm nicht gegangen. Aber das war ein Mensch, der schwerst traumatisiert war. Der wirklich, der auch wirklich mit Mühe durch den Alltag gegangen ist und der auch trotzdem gesagt hat, viele wollen nicht darüber reden, die wollen einfach mit ihrem Leben weitermachen. Ich will Zeugnis ablegen, die Menschheit ist am 24. Februar an einem Tiefpunkt angekommen und darüber müssen wir reden.
Wie entscheiden Sie als Kriegsberichterstatterin denn darüber, worüber Sie dann in der Zeitung reden oder schreiben? Also ich nehme an, Sie reisen dahin, wahrscheinlich auch mit Themen, Ideen im Kopf, dann erleben Sie dort ganz viel. Wie läuft da so ein Prozess ab, was Sie dann auch berichten und was vielleicht dann auch so krass ist, so stelle ich mir zumindest vor, was Sie dann auch weglassen müssen vielleicht?
Ja, bei diesen Sachen, es gibt, das ist ja immer sehr unterschiedlich. Also gerade wenn es um Folter geht, wenn es um extreme Menschenrechtsverletzungen geht, ich glaube, ich möchte auf keinen Fall, dass es dann sowas Sensationelles kriegt oder so wie so eine Art Gewaltporno oder sowas. Das finde ich furchtbar. Andererseits, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man auch das Systematische in diesem speziellen Fall auch beschreibt. Also dass der Polizeipräsident von Kharkiv hat mir gesagt, kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber er sagt, es hat 22 solcher Lager gegeben und sozusagen die waren unter der Leitung des russischen Geheimdienstes. Also da merkt man eben, es gibt eine Systematik da drin und die Art und Weise, wie gefoltert wurde, wie sie auch die Leute dann gequält haben, aber eben auch, wie die russischen Lager oder die Lager der Separatisten im Donbass waren, in den besetzten Gebieten des Donbass. Das ist sehr ähnlich und da erkennt man ein Muster. Wie findet man Themen? Man findet sie tatsächlich sehr leicht. Man fährt los und guckt, was passiert und dann recherchiert man weiter. Also ich fand es praktisch bis auf den arabischen Frühling noch nie so leicht, Themen zu finden, von denen ich denke, darüber muss man schreiben.
Jetzt wird ja ganz viel auch über die Getreidelieferungen berichtet. Russland hat am Wochenende ja das Abkommen über den Export von ukrainischem Getreide ausgesetzt. Trotzdem soll laut Vereinten Nationen es weiter Schiffsverkehr geben. Auch gerade heute sollen Schiffe in Richtung Istanbul aufgebrochen sein. Wie haben Sie denn dieses Thema vor Ort wahrgenommen? War das ein Thema oder ist das eher so ein internationales Thema, was wir dann von hier irgendwie greifbar berichten können?
Also ich habe mal gefragt, wir sind über Winnica gefahren. Winnica ist direkt sozusagen Zentralukraine. Und da habe ich mal auch bei Leuten gefragt, die sich mit dem Thema näher auskennen. Und die sagten, nein, die Ernte war sehr gut. Man sieht also wirklich dieses, was wir ja inzwischen auch kennen, dieses Schwarzerdegebiet, dieses wahnsinnig fruchtbare Gebiet mit dieser wirklich wie Teer schillernden schwarzen Erde. Die Felder sind abgeerntet. Das, was noch steht, sind späte Sorten. Und für den Moment durch dieses Getreideabkommen hatten die Leute den Eindruck, ist so die ganz große Krise erstmal vorbei. Ich habe selbst in den befreiten Gebieten, wo Russland eben ein halbes Jahr die Gebiete besetzt hatte, habe ich abgeerntete Felder gesehen. Also offenbar konnte man da ernten, obwohl vieles sonst vermint war, auch im Wald. Aber da waren offenbar Felder, die nicht vermint waren. Und ich hatte den Eindruck, dass dieses Abkommen das Schlimmste gemildert hat. Und man muss jetzt mal sehen. Also mein Eindruck war immer, dass Russland auf dieses Abkommen eingegangen ist, weil die Leute, die davon profitieren und die Länder, die davon profitieren, für Russland nicht unwichtig sind. Also das hat Russland nicht getan aus Sympathie oder Menschenfreunde, sondern weil es da einfach Interessen mit verbunden hat, mit diesem Abkommen.